Noch eine noch, der Fernsehpodcast.
Hallo, ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zur 18. Folge Och eine noch, der Fernsehpodcast. Mein Kollege Jan Freitag und ich, Erik Leimann, sprechen heute über Sex in Deutschland und die Gründungsmythen Amerikas. In unserem ersten Block geht es um den ARD-Zweiteiler Alice, das Alice Schwarzer Biopic zu ihrem 80. und die deutsche Amazon-Serie Love Addicts, in der sich 420-somethings in Beziehungs- und Sexualtherapie begeben. Für unser drittes Thema hüpfen wir über den großen Teich und schauen, wie uns die beiden sehr unterschiedlichen Western-Serien 1883 bei Paramount Plus und The English bei Magenta TV die Entstehung der amerikanischen Gesellschaft erzählen. Lieber Jan, vergangene Woche mussten wir ja pausieren, weil du für das Medienmagazin DWDL eine Woche lang von der Televisionale in Baden-Baden berichtet hast. Dort gibt's ja die wichtigsten neuen deutschen Fernsehfilme und Serien vorab zu sehen. Kannst du uns so mäuschenmäßig verraten, auf welchen Film oder welche Serien aus Deutschland man sich demnächst am meisten freuen darf?
Das kann ich leider nicht, weil die Televisionale ist ein Format, das zurückliegendes Fernsehen und Serien prämiert. Und das Einzige, was daran tatsächlich neu war, waren vier verschiedene so Independent Newcomer Filme aus der so aus dem, das nennt sich MFG Stars, von der Filmgesellschaft Baden-Württemberg gesponsertes Format, das es seit Jahren gibt schon. Und da werden halt NachwuchskünstlerInnen prämiert. Und da hat auch gleich ein unfassbarer Film namens Lady Bitch gewonnen. Das habe ich noch nie gesehen, sowas zuvor. Das ist irgendwie so ein Format aus der Theaterbranche über Misogynie und Sexismus im Bühnenmetier, das ohne jede Förderung zustande gekommen ist. Also da hängt weder ein Sender dahinter noch irgendwelche Fördertöpfe, was extrem selten ist. Und das Stück hat mich so umgehauen, es musste zwischendurch rausgehen, weil es mich so bewegt hat. Bin dann aber nach ein paar Minuten wieder reingegangen, habe zu Ende geguckt und das war wirklich richtig, also richtig grandioses, nicht Fernsehen, weil es ist, glaube ich, jetzt nicht genuin fürs Fernsehen gemacht, aber Film, der auch im Fernsehen laufen kann und gerne mehr.
Okay, wie hieß das Ding?
Lady Bitch.
Und weißt du, ob das ins Kino kommt oder?
Der hat schon mehrere Preise gewonnen, ich glaube sogar den Ophüls-Preis, Max-Ophüls-Preis, so einer der wichtigsten Independent-Kurzfilmpreise, obwohl es gar kein so Kurzfilm ist.
Das ist Nachwuchs.
Nachwuchs, ja. Ophüls, ja. Und der lief in Berlin schon relativ breit, der kommt auch nach Hamburg ins Kino und der kommt natürlich auch auf einen Sender wie Dreisat.
Okay.
Aber da muss man tatsächlich, wenn man sich um sowas bemüht, das ist ja ein bisschen die Leidensgeschichte des deutschen Fernsehens, ist das alles, was spannend, mutig und ein bisschen abseits des Mainstreams läuft, muss man sich selbst erarbeiten. Es steht nicht irgendwie, wird nicht groß beworben und wird auch nicht groß promoted und wird auch oftmals so unter ferner Liefen verbucht. Also es gibt da relativ hasenherzige ProgrammplanerInnen, die sich so etwas einfach nicht trauen. Das ist schade, aber so ist es nun mal.
Misogynie ist ein gutes Stichwort, weil dadurch, dass wir eine Woche später sind, haben wir heute ein paar Sachen im Programm. Ich glaube sogar alles, bis auf ein Thema läuft schon. Ist auch von Vorteil, da könnt ihr direkt reinschalten.
Jetzt direkt im Anschluss, sofort.
Genau, wenn ihr euch dafür interessiert. Und zwar ist unser erstes Thema Alice. Das ist das Alice Schwarzer Biopic, was in der vergangenen Woche Zweiteiler, zweimal 90 Minuten im ARD, in der ARD im ersten lief und jetzt natürlich für euch in der ARD Mediathek steht. Jan, erzähl mal was über Alice. Du hast dir das gewünscht. Ich war erst so ein bisschen skeptisch, aber wir reden ja gleich drüber.
Ich war natürlich auch skeptisch, bevor ich es gesehen habe. Ich hätte es mir wahrscheinlich auch nicht angeguckt, wenn ich darüber nicht zu berichten gehabt hätte. Aber es ist ein Stück, das die sehr, sehr junge Alice Schwarzer, die ist zu der Zeit etwa so Anfang Mitte 20, zeigt, wie sie sich in den 60er Jahren, Anfang der 60er Jahre, erst in den richtig süßen Franzosen Bruno verliebt und dann parallel dazu in den Feminismus und vor allem auch so in den publizistischen Feminismus. Also sie ist gleichzeitig so eine Journalistin, die sich als Aktivistin versteht und umgekehrt. Und führt mit allen drei so eine Dreiecksbeziehung, also mit Bruno, mit ihrer politischen Stoßrichtung. Und bewegt sich in diesem Biopic, der zwei Teile, 90 Minuten lang ist, so relativ zielstrebig zur Gründung der Emma hin und passiert dabei allerlei Stationen ihres Lebens, also ihren Kampf gegen die gegen das Verbot der Abtreibung in Deutschland, ihr Engagement für Frauen in aller Welt, also für entrechtete Frauen in totalitären Systemen zum Beispiel und sowas. Also das sind so ihre Lebensmarksteine, die sie dabei passiert. Und der Film endet auch mit der Gründung der Emma und ist dadurch auch sehr, sehr, wie soll man das sagen, sehr dem Leben zugewandt positiv, weil das war ja ein richtiger Meilenstein für die Gleichberechtigungs- und Frauenbewegung in Deutschland und in Europa. Und wir gucken halt Nina Gummig dabei zu, wie sie diese Alice Schwarzer auf eine ganz eigensinnige Art interpretiert, weil sie tatsächlich auch ein bisschen ähnlich sieht, wird auch ein bisschen auf sie getrimmt, aber ist jetzt nicht so wie ein Ei dem anderen. Also sie gönnen sich da einfach auch ein bisschen Abstraktionsspielräume.
Aber die Ähnlichkeit ist größer als bei den Protagonisten von der neuen The Crown Staffel, würde ich sagen.
Wahrscheinlich, ja, die sind ja, die sollen sich ja, oder die
maximal
sehen sich
unähnlich,
gar nicht. Ja, das ist ganz witzig, dass die das gemacht haben. Also es ist ja auch eine Form von Statement, dass sie sich davon gelöst haben. Ich glaube, es ist hier einfach die Nina Gummig, die ist vom Typus her schon nicht so weit weg von der Alice Schwarzer, die ja auch interessanterweise das jetzt ist ein bisschen glitschig, das Parkett, aber die würde ja auch gerade von der misogynen Gegenseite immer gerne so als unattraktive Frau dargestellt, die halt genau das widerspiegelt, was von Immanzen, wie sie ja so gerne genannt wurden, halt erwartet wurde, dass die halt irgendwie keinen Mann abgekriegt haben oder sowas. Und wenn man sich die Originalbilder von Alice Schwarzer anschaut und die von der Nina Gummig, die sehen sich ähnlich und die sehen auf ihre Art sehr gut aus. Also sind überhaupt nicht, entsprechen überhaupt nicht dem Klischee. Ist aber wirklich jetzt nur so am Rande mal erwähnt. Also sie spielt sie ganz toll und sie spielt sie auch bis ins allerkleinste Detail ihrer Manierismen herausragend. Also so diese zappelige Art zu reden, dieses Proklamierende ihrer Sprache, diese Rotzigkeit, mit der sie so alten, meist männlichen Autoritäten begegnet, das ist wunderbar anzugucken. Ich wurde da richtig gut entertained.
Ich fand auch Nina Gummig ein absolutes Highlight in ihrer Darstellung. Und ich habe so ein bisschen darüber nachgedacht, wie soll man das beschreiben? Und dann habe ich mir zwei Kritiken heute Morgen noch durchgelesen zu dem Film. Und die Hanna Pilatzik hat das bei Spiegel Online, finde ich, ziemlich gut getroffen. Ihr Gesamturteil über den Film fällt nicht so positiv aus, wie übrigens auch das von der Zeit, die Kritik von Laura Ebert, die ich noch gelesen hatte. Aber Gummig wird überall gelobt und Hanna Pilatzik schreibt, wie sie immer wieder den einzigartigen Manierismus von Schwarzer trifft, diese Mischung aus herzlich und zugleich pumpig, abmoderierend und zugleich verbrüdernd, unterhält über weite Strecken. Und das ist tatsächlich, finde ich, trifft es ganz gut, ne? Vor allem diese Mischung aus herzlich und pumpig. Also das ist schon, ohne dass ich jetzt Alice Schwarzer besonders gut kenne, halt ein bisschen aus dem Fernsehen logischerweise, finde ich, hat sie eine sehr spezielle Art und die wird getroffen von der Gummig, ohne dass man jetzt sagt, die macht da jetzt irgendwie so eine Nachahmung.
Nee, macht sie gar nicht. Und ich finde auch, herzlich und pumpig ist natürlich, schönen Dank, Hanna Pilatzik, ist eine wunderbare, so ein wunderbares Doppel für ihre Beschreibung. Aber ich glaube, das macht auch ihren Erfolg aus, denn der sich in diesen, also den Erfolg von Alice Schwarzer jetzt gar nicht so sehr von dem Biopic, den Nina Gummig hier in sehr stimmige Bilder packt, dass Alice Schwarzer ja immer wieder mit voller Wucht gegen die gläsernen Decken gerammt ist. Und zwar nicht nur mit voller Wucht, sondern mit vollem Bewusstsein. Das wollte sie. Sie hat sich immer wieder in den Infight begeben. Und da gibt es dann auch so wahnsinnig tolle Begegnungen, die sie immer wieder mit den Henry Nanz und den Rudolf Augsteins und den, wie heißt der, Johannes Kühn, den damaligen Chefredakteur einer Zeitung, die es, glaube ich, gar nicht mehr, schon lange nicht mehr gibt. Ist der Pardon, das ist so ein leicht schlüpfriges Polit-Satire-Magazin.
Ja.
Wo sie sich halt immer gegen so Altherrenbestände durchsetzen musste. Und sie hat das mit einer großen Liebe zum Streit gemacht, aber auch mit einer großen Hinwendung zu ihren Zielen. Also sie hatte immer was vor Augen, was sie durchsetzen wollte. Und so wie sie immer gegen diese gläsernen Decken gesemmelt ist, musste sie gleichzeitig fröhlich und pumpig sein, weil sonst drehst du ja durch. Also so.
Ich fand gerade diese Begegnungen mit diesen in 60er und 70er Jahren mit diesen eigentlich ja Linken, aber mächtigen Männern recht interessant, weil obwohl die politisch links waren, waren die natürlich trotzdem auch Machos. Und das kommt in dem Film, finde ich, ganz gut rüber. Mir hat er tatsächlich recht gut gefallen. Also ich habe ihn ja angeguckt, weil du das gerne als Thema machen wolltest. Ich habe darüber nicht geschrieben. Und ich war am Anfang gar nicht so begeistert, muss ich sagen. Ich hatte erstmal so die ersten 15 oder 30 Minuten, da sieht man die junge Alice Schwarzer als Au-pair mit Anfang 20 in Paris und dann gibt es so eine Love-Story und dann kommt dieses Erweckungserlebnis, was wieder sehr Biopic-mäßig ist, wie halt von eine Freundin von ihr halt illegal abtreiben muss, nach dem Motto, dieses Erlebnis, was hat dann dazu geführt, dass Alice Schwarzer wurde, was sie ist. Das fand ich sehr, war mir zu,
wie soll cheesy. Man
sagen? Ja, cheesy irgendwie. Aber der Film wird, je länger er dauert, subtiler. Er erzählt das relativ genau und trotzdem so ein bisschen mit Lust am Erzählen, sage ich mal. Und ich hätte fast gedacht, als dann die Emma gegründet ist, das ist ja die erste Ausgabe, ist im Januar 1977 gekommen, da hätte ich auch noch weitergeguckt. Also mich hätte es interessiert, wie es weitergeht mit der Zeit.
Ja, und das ist natürlich auch der große Makel dieses Films, weil er Alice Schwarzer in einem Licht darstellen lässt. Sie ist eine der polarisierendsten Figuren der bundesrepublikanischen Nachkriegsgeschichte.
Wir sind aufgewachsen mit ihr, ne?
Ja, also, alle. Und wir sind immer, sie ist immer noch präsent. Ja. Also sie wird 80 jetzt, das ist ja auch ein bisschen das Beispiel zum 80. Ja. Geburtstag. Mhm. Und vielleicht haben sie sich offen gehalten, dass sie da nochmal anknüpfen und gegebenenfalls irgendwas fortsetzen. Aber es ist natürlich tatsächlich ein Makel, dass ungefähr mit der Gründung der Emma auch ein bisschen die Selbstpopularisierung von Alice Schwarzer begonnen hat. Also sie ist danach heftig angeeckt, auch in der eigenen Bewegung. Sie hat sich als extrem islamophob dargestellt, gerade in den letzten 10 Jahren. Sie hat mehrere Skandale über Steuerhinterziehung am Hacken gehabt. Mhm. Sie hat zum Beispiel widerliche Kooperationen mit der Bild-Zeitung gemacht, mit der du dich als jemand, der den Feminismus nach Deutschland, in Deutschland vorantreiben willst, mit der darfst du dich einfach nicht gemein machen, dann kannst du genauso gut die NPD wählen. Und das ist halt einfach, das sind Punkte, die fehlen hier, genauso wie ihre Transphobie, die sie halt an den Tag gelegt hat. Aber vielleicht, wer weiß, kommt das alles noch irgendwann in einer Fortsetzung zum Tragen. Und wer weiß, vielleicht waren das auch, ist es auch der Tatsache geschuldet, dass Alice Schwarzer da sehr eng mitgearbeitet hat und dass sie einfach ihren wuchtigen Einfluss da geltend gemacht hat.
Ich habe nur gesehen, dass sie gerade jetzt in der Woche, wo das lief, in unheimlich vielen Talkshows gesessen hat, gefühlt. Und sie hat auch mit der Nina Gummich zusammen Interviews gegeben und nicht zu knapp. Also sie hat wirklich da stark mitgearbeitet.
Ja, aber da auch wieder, ich hatte mich auch um ein Interview mit den beiden bemüht und sie hat nur ein einziges Interview gemeinsam mit Nina Gummich gegeben, zumindest zu dem Zeitpunkt, als ich angefragt hatte bei der Agentur. Und das war für die fucking Bild-Zeitung. Und da habe ich gesagt...
Also ich arbeite ja meistens für Teleschau, der Mediendienst, eine Agentur in München. Wir hatten auch eins mit den beiden.
Ein doppeltes, okay.
Aber dann ich habe es noch nicht gelesen, das wird, glaube ich, eine Kollegin geführt.
Ah, ja.
Das habe ich nicht mehr ganz geschafft in der Vorbereitung. Wollte ich eigentlich, aber da stand bei unseren Themen Interview mit Alice Schwarzer und Nina Gummich.
Okay, nee, dann nehme ich das zurück. Ich hatte nämlich oft, als ich das gehört hatte, habe ich gesagt, okay, dann will ich gar kein Interview mit keiner von beiden. Dann verstehe ich, bin jetzt gerade ein bisschen irritiert, so werde der Sache nochmal nachgehen. Aber ja, dann
ist man immer enttäuscht, ne? Kein Interview kriegt, das, was man wollte.
Genau, so. Aber dann beende ich, dann kappe ich diesen Seitenstrang unserer Diskussion über diesen Film, der sehr interessant ist. Der nämlich, finde ich, was auch wichtig ist, gar nicht nur die Geschichte von Alice Schwarzer erzählt, sondern auch wirklich haarklein die Entstehung der Frauenbewegung in Deutschland und in Frankreich. Das lief relativ parallel. Die Deutsche kam immer wie so oft ein bisschen nachträglich, ein bisschen verspätet. Hat sich da eher inspirieren lassen, als so vorweg zu preschen. Aber wie die Frauenbewegung sich in diesen späten 60er, frühen 70er Jahren aufgerafft hat und gegen was für Mauern die angerannt ist und wie sie die Frauen, die darin beteiligt sind, hier auch zeichnen, ohne die jemals vorzuführen, aber ohne sie auch allzu sehr zu heroisieren, das ist, finde ich, stark geworden. Also was meinst du, die erste halbe Stunde muss man sich ein bisschen durchquälen, weil das sehr konventionell ist. Aber je tiefer dieses Biopic in den Kampfbereich, also in die Kampfzone eintaucht, desto besser wird es, finde ich.
Ja. Mich hat es so ein bisschen an, weil es gibt ja unheimlich viele süßliche, cheesy Biopics oder meinetwegen auch historische Erzählungen, die so in den 60er, 50er, 60er, 70er Jahren von unserem Land spielen und wo dieses Land auf so eine Art dargestellt wird, was irgendwie ausstaffiert und auch relativ unterkomplex erzählt wird. Und das hat mich, finde ich, wirklich, je länger man dazu guckt bei Alice, desto interessanter wird es eigentlich. Mich hat es ein bisschen an die Spiegel-Affäre erinnert. Ne? Weißt, kennst du noch diesen, diesen Fernsehfilm
ja.
Von vor, keine Ahnung, 6, 7, 8 Jahren?
Ja.
Der auch sehr, sehr gut, der wahrscheinlich auch kein Riesenbudget hatte, genauso wie Alice, aber wo es trotzdem gelingt, nicht nur relativ komplex zu erzählen, sondern wo sogar die Ausstattung und so ein bisschen ja das Gefühl der 60er oder 70er Jahre auch so ein bisschen greifbar wird. Ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, aber ich fand die Ausstattung von Alice eigentlich ziemlich in Ordnung.
Die war auf jeden Fall nicht überdreht. Und es war ja. auch, also hat sich auch einige so Seitenstränge gegönnt, die sehr stark sogar fokussiert sind aufs Kostüm, also aufs Optische. Die aber nicht um ihrer Selbstwillen dargestellt. Also
es sieht zum Beispiel, nicht kostümiert aus, nee, wie so viele andere deutsche Produktionen.
Nee, es sieht nicht kostümiert aus, reden, ne? Aber worauf ich damit hinaus wollte, ist, dass zum Beispiel Alice Schwarzer hat immer Kleider getragen. So, auch ja. gerne so Blümchenkleider. Mhm. Und das war gerade in der französischen feministischen Szene, war das total verpönt. Die meinten, wann trägst du denn endlich mal Hosen? Und sie hat dann halt gesagt, ey, ich trage Kleider, weil ich Kleider tragen will. Es geht euch überhaupt nichts an, so sinngemäß. Und was auch sehr viel ausgesagt hat über ihre Art und Weise, wie sie mit ihresgleichen, also mit ihren Kampfgefährtinnen umgegangen ist, nämlich gar nicht so viel weniger ruppig als mit ihren Gegnern. Da kann man das innen weglassen, weil es alles Männer waren. Aber dieses ganze Konglomerat an gesellschaftlichen Bedeutsamkeiten, so persönlicher Art, also was jetzt sie betrifft und was auch ihre unmittelbare Umgebung betrifft, aber auch das politische Umfeld, das finde ich, also ich finde, das ist natürlich am Ende ein deutsches Biopic und es ist wieder dieses Ding, so wie Margarete Steif und
Steif
ja, und Bertha Benz und diese ganzen Frauen, die sie immer viel, viel, viel einflussreicher und heroischer gezeichnet haben, als sie tatsächlich waren, also im Rahmen der Möglichkeiten, die sie hatten, ist das hier halt eins, das wirklich auf den Punkt kommt und es gut macht. Und selbst wenn es da was zu kritisieren gibt, kann ich es nur empfehlen, ernsthaft.
Ist dir eigentlich die beste Nebenrolle des Zweiteilers aufgefallen?
Aber nicht Katharina Schüttler.
Doch.
Ja, fandst du?
Ich fand die super.
Ja.
Also ich kannte die, also Katharina Schüttler, die ich nicht erkannt habe übrigens,
ja.
Spielt Esther Villar, Name, den ich nicht kannte. Die hat wohl wahrscheinlich so um 70 rum oder frühen 70er so ein extrem erfolgreiches antifeministisches Buch geschrieben, so nach dem Motto, die Frau, die sich dem Manne scheinbar unterordnet, ist eigentlich die Chefin und wir möchten gerne diese Verhältnisse beibehalten.
Ja, der Mann ist das Opfer.
Ja, genau. Wie heißt das Buch? Weißt du es noch?
Oh,
Im Film wird es öfter genannt.
Ja,
ich weiß es jetzt aber nicht. Wahrscheinlich waren wir noch zu klein
ja.
und haben das deswegen nicht mitgekriegt. Aber es muss sie war eine riesen Bestseller-Autorin
ja.
und sozusagen die Gegnerin von Alice Schwarzer und sie treffen sich dann gegen Ende des Films zu einem wohl recht legendären TV-Duell.
Ja. ja, sie ist so ein bisschen so ein Typ Alice Weidel, glaube ich.
Ja.
Ne? Also eine Frau, die Frauen hasst.
Mhm. Aber gleichzeitig sich sehr überlegen darstellt, nach dem Motto, mein Weg ist der richtige und der ist eigentlich unheimlich schlau. Also ich finde diese Auseinandersetzung zwischen den beiden sehr gut und ich finde, ja. Katharina Schüttler macht das super.
Ja, also sie macht es gut. Ich hätte jetzt nicht die heimliche Hauptrolle.
Nein, gegeben, eine Hauptrolle ist es nicht, allein wegen ihrer Screentime. Das sind 2 oder 3 Szenen.
Ja. Nee, sie macht es gut. Also auch so diesen leicht holländischen Akzent. Ich glaube, das ist eine Holländerin oder Belgierin oder sowas, weiß ich jetzt gar nicht ganz genau. Ja klar, nee, es ist auch ein bisschen in die Nebenrollen hinein, es ist interessant besetzt. So, ich finde es, ich habe echt, also ich verstehe es, dass so Redaktionen wie die Zeit, die diesen historischen Hintergrund auch sehr viel mehr verinnerlicht haben und sehr viel präziser sind in ihrer Betrachtungsweise dessen, wie die Zeit damals wirklich war, dass die das dann manchmal vielleicht ein bisschen unterkomplex finden. Aber so für jemanden wie mich, der damit zwar aufgewachsen ist, aber diese Zeit echt nicht besonders erwachsen erlebt hat, so, weil ich war da ein Kleinkind, also anfangs noch nicht geboren und später ein Kleinkind, deswegen für mich reicht das und ich glaube, ja. dass es halt auf dieser Ebene den Leuten etwas über tatsächliche Begebenheiten zu erzählen und sie sozusagen auch ein bisschen darin fit zu machen, also wissensfaktensicherer zu machen, macht der Film sehr viel Gutes bei aller Unterhaltsamkeit.
Ja, ich habe mal nachgeschaut, wie er linear gelaufen ist. Erster Teil 3,16 Millionen, zweiter Teil 2,55 Millionen. Das ist nicht besonders gut. Man muss natürlich sagen, sie haben den als Premiere gegen Fußball, Fußball-WM
im
ZDF. Das ist auch ein harter Brocken für so eine Erstausstrahlung, gegen Fußball-WM zu laufen. Und natürlich, wenn du vorher den Leuten erzählst, hey Mann, jetzt gibt's das Biopic zu Alice Schwarzer. glaube ich nicht, dass es bei allen Leuten Klick macht und sagt, oh, das gucke ich mir an. Also wenn du jetzt sagst, ich mache das Biopic von Siegfried und Roy, würden wahrscheinlich 10-mal mehr Leute, ist mir jetzt nur gerade so spontan eingefallen, würden wahrscheinlich ob der Schillernheit 10-mal mehr Leute einschalten. Aber tatsächlich, ich war auch skeptisch, ich war es auch nach der ersten halben Stunde und ich muss sagen, ich habe es mit großem Interesse gesehen. Es ist wirklich eine interessante Geschichtsstunde mit sehr vielen Brüchen, die man sich unheimlich gut angucken kann. Und wahrscheinlich hast du recht. Wie gesagt, ich habe nur die beiden Kritiken im Spiegel und der Zeit stellvertretend mal gelesen heute Morgen, die beide den Film mittelprächtig bis mäßig fanden, aber wahrscheinlich bei der Figur Alice Schwarzer und dieser Machart, die können wahrscheinlich gar nicht anders, als den eher schlecht zu besprechen.
Das kann sein, ja. Ne? Okay.
Aber für normale Leute, und wir, Jan und ich, zählen uns heute einfach mal zu den normalen Leuten, ist das ein wirklich sehr sehenswerter Zweiteiler.
Ja.
Deswegen eine Empfehlung von uns. Ja, und um Sex und, keine Ahnung, persönliche Befreiung, Persönlichkeitsentwicklung, Rechte, wie auch immer, geht es im weiteren oder engeren Sinne, je nachdem, wie man es interpretiert, auch in der ersten von vielen deutschen Amazon-Serien, die jetzt starten. Und zwar, die erste ist Love Addicts. Das sind 8 Folgen, also 30 bis 35 Minuten. Die sind allesamt seit Mittwoch, 30.11. verfügbar. Und ja, worum geht es dann in dieser Serie?
Ich habe eben auch so, als wir beide gemerkt haben, es geht in die Schlusskurve der Vorstellung von Alice, habe ich gedacht, jetzt da müsste ich irgendwie einen richtig smarten Übergang finden. Dachte dann auch so, geht auch irgendwie um, nee, geht doch ja, nicht um
Sex
irgendwas.
Sex in Deutschland.
Ja,
oder auch nicht.
Weiß ich, es ging weder Alice noch Alice Schwarzer ja um Sex in Deutschland. Also es ist ja nur ein Randaspekt. Ich glaube,
aber die Sexualität ist natürlich Teil der Befreiung.
Unbedingt, ja, ja.
Des Feminismus auch.
Genau, ne? Aber ja, weil, also ich glaube, wir würden da jetzt ein zu großes Fass aufmachen, wenn wir versuchen würden, die Bedeutung der Sexualität in der Feminismusdebatte
einzuordnen. Sollten wir beide auch nicht machen.
Ne? Sollten wir beiden vielleicht zumindest nicht zu zweit untereinander machen. Ja. Also ich finde, Love Addicts ist erstmal, das ist eine ganz andere Art der Herangehensweise, es ist nämlich so eine Dramedy und beschreibt 4 völlig verschiedene Beziehungskrüppel, die sich bei Annette Frier in Hamburg so zur Gruppentherapie treffen.
Die erstaunlicherweise in einer Turnhalle stattfindet.
Ist in der Hafen City, also im modernsten Teil Hamburgs gerade. Aber irgendwo haben sie da eine Turnhalle im Stil der 50er Jahre eingebaut. Sehr interessantes architektonisches Konzept. Und die treffen sich da und kommen sich, wie es ist, nach anfänglichen Schwierigkeiten, weil die 4 so krass unterschiedlich sind und so krass unterschiedliche Biografien haben und so krass unterschiedliche Probleme mit ihrer eigenen Sexualität oder ihrem eigenen Liebesleben, finden sie sich früher oder später zusammen und bleiben zusammen, nachdem es anfänglich schnell drohte, auseinanderzugehen, und versuchen, ihre Probleme gemeinsam in den Griff zu kriegen unter Anleitung von Annette Frier.
Und als Psychotherapeutin, sie haben wir schon gesagt.
Und weiß ich gar nicht, ist sie Psychotherapeutin oder ja, ist sie Paartherapeutin?
Paartherapeutin, Psychotherapeutin. So. Ich glaube, die meisten Paartherapeuten sind sowieso Psychotherapeuten. Aber vielleicht erwähnen wir mal kurz, um wen es sich bei diesen 4, ich würde mal sagen, mit 20ern handelt.
Ja, list them up.
Da geht es um die Fotografin Zoe, gespielt von Malaya Stern-Taketa. Das ist so eine ja, wie gesagt, sexsüchtige Fotografin, so eine ganz taffe junge Frau. Dann geht es um den bindungsunfähigen Barkeeper Ben, gespielt von Dimitri Arbold, der halt eine Frau nach der anderen aufreißt und man weiß nicht so genau, warum macht er das eigentlich. Es geht um Dennis, das ist so ein Softie, gespielt von Anselm Prescott, also die ganzen SchauspielerInnen kannte ich eigentlich nicht, der versucht irgendwie sein Standing zu bewahren gegen seine vereinnahmende Freundin Yvonne, gespielt von Dana Herford, die ist allerdings nicht Therapie der Gruppe. Und dann gibt es noch Nele, gespielt von Magdalena Laubisch, die möchte sich von dem Zwang lösen, in jeder Zufallsbekanntschaft und jedem Date, was sie über irgendwelche Apps organisiert, ihren persönlichen Märchenprinzen zu vermuten. Und man ja, scheint in diesen, also der Writers Room, es ist von 5 Autoren, die ich jetzt mal nicht nenne, kannst du noch machen, wenn du möchtest, anscheinend sollen so verschiedene 20-something-Beziehungsmodelle oder Beziehungskrüppelmodelle in dieser Serie dargestellt werden.
Genau, es konstatiert auch, dass alle in dieser Alterskohorte irgendwie einen Knall haben, wenn es um Liebe, Sex und Zärtlichkeit geht. Das ist schon mal eine steile These. Und diese vier sollen aber gleichzeitig auch, und das ist das Interessante und gleichzeitig auch Verstörende an diesem ganzen Serienkonzept, sollen in ihrer Beratungs-, also in diesem Zusammenhang sich beraten zu lassen, an Sex Education erinnern. Ja. Das soll, also es wird sogar so ein bisschen so gedealt, als sei das
das
deutsche Sex Education. Und das ist, einerseits ist es despektierlich und andererseits respektabel, weil despektierlich ist es gegenüber Sex Education, das ist wirklich eine der besten Serien der vergangenen 10 Jahre, ja, wie ich finde.
Sex Education erzählt doch was ganz anderes.
Was völlig
das
anderes.
Ist doch, das erzählt doch aus der Schule. Die Protagonisten, die da mit Sexualität in Berührung kommen, sind Teenager.
Ja,
und hier geht es um Leute, die 10 Jahre älter sind.
Ja, es ist auch das Interessante an Sex Education ist ja, dass der Therapeut ein Schüler ist, der selber erst so seine Sexualität erlebt, erwacht, also Sohn einer sehr bekannten Sexualtherapeutin, und fängt halt an mit einer Outsider-Freundin an einer Highschool in England. Das ist witzig, weil die ist einerseits, ist es zwar aus England, in England, aber das ganze Setting ist sehr, sehr amerikanisch.
Ja, das wird, glaube ich, bewusst bei Sex Education so ein bisschen im Diffusen gelassen.
Genau.
Auch die Zeit, in der es spielt. Aber wir wollen nicht zu intensiv jetzt auf die wirklich sehr empfehlenswerte Netflix-Serie Sex Education
eingehen. Doch, aber ich musste ja einmal
klar, kurz... Klar, weil die Serienmacher von Love Addicts beziehen sich ja, die haben selbst das wohl in die Welt gesetzt, dass sie das deutsche Sex Education wären.
Ja, und das ist absurd, weil hier, also wie gesagt, nochmal ganz kurz zu Ende, ein Schüler therapiert Schüler und Schülerinnen an seiner Highschool und nebenbei allerdings auch noch ein bisschen deren Eltern, deswegen ist es, also das ist vielleicht so der Link in die 20-somethings von Love Addicts. Aber hier ist es halt eine ganz normale Therapeutin, die halt so vier verschiedene Knalltüten therapiert. Aber es hat trotzdem einen Link zu Sex Education, weil es gab diese Serie früher. Und die Showrunner, die es damals erfunden haben, heißen Marian und Marco Gronwold und haben vor 2 Jahre vor Sex Education so einen Pilotfilm gedreht, in einer Konstellation, der dieser hier sehr, sehr ähnelt. Dieser Pilotfilm hat aber irgendwie hat sich nicht so richtig durchgesetzt. Und dann kam Sex Education und daraufhin haben die Showrunner bzw. Amazon das ästhetische Konzept von Sex Education geklaut. Das heißt, dieser komische Retro-Stil, den die da verkörpern, okay, dass die alle so eine komische, so eine diffuse Klamottenauswahl haben, die irgendwo zwischen 50er Jahren und 2034 liegt. Und dass das alles so ein bisschen nerdig ist, dass die Kameraführung so ein bisschen verschroben ist und sowas. Also das ganze ästhetische Konzept ist tatsächlich 1:1 abgeguckt von Sex Education, also von Netflix. Aber die Grundidee ist eine deutsche Idee, wo ich jetzt mal sagen würde, dass sich Netflix damals nicht bei diesem schlecht gelaufenen deutschen Piloten bedient hat und da irgendwas abgekupfert hat. Aber das sind irgendwie so diese Querverweise. Aber das war es auch schon. Ansonsten hat das nichts gemeinsam, außer dass es da wohl irgendwie so ein bisschen um die Generation Y bis Z geht, die ihre sexuellen Defizite ausklamüsern.
Ja. Wie fandest du die Serie?
Zum Kotzen. Ich fand die, es waren einzelne Figuren dabei. Die Zoe ist eine interessante Figur, so, die ist auch noch am realsten, finde ich, weil die tatsächlich aus so einer Hipster-Ebene kommt, sexuell sehr, sehr selbstbewusst, aber gleichzeitig auch so ein bisschen deprimiert, weil dabei bei ihrer aus ihrem sexuellen Selbstbewusstsein nichts Greifbares hervorgeht. Und suhlt sich so ein bisschen in ihrer Überlegenheit gegenüber allen anderen Geschlechtern, mit denen sie sexuellen Kontakt hat. Aber ist dabei so ein bisschen lost, die finde ich noch ganz interessant, aber alle die drei anderen Figuren sind viel zu überdreht, völlig irreal.
Ja, überdreht sind eigentlich alle vier Figuren.
Ja.
Aber wenn du sagst, das ist eine interessante Figur, grundsätzlich sind die Figuren, die Probleme, die ich ja schon genannt habe, die sie haben, dieses Beziehungssetting ist ja, da könnte man aus allen Figuren könnte man was machen, aber ich muss auch an dieser Stelle sagen, ich fand die Serie auch fürchterlich und also die Figuren sind unfassbar klischeehaft, es gibt fast keinerlei Momente in der Serie, wo man irgendwie, wo die einem ans Herz gehen, wo man irgendwie ja da irgendwie eindringt, wo einem das irgendwie catcht. Und das liegt daran, dass sie alle sehr klischeehaft erzählt sind, dass die Serie klischeehaft provoziert. Also wenn die dann irgendwelche verrückten Sachen machen, die mit Sex oder Liebe zu tun haben, dann ist das immer klischeehaft oder ist eine geplante Provokation sozusagen, wo du das Papier knistern hörst im Hintergrund.
Ja, diese Vulgarität ist gewollt.
Es ist einfach miserabel geschrieben, ja. Und ich möchte jetzt die SchauspielerInnen, denen möchte ich gar nichts vorwerfen. Das sind die ärmsten Schweine in dem ganzen Ding. Ich habe auch zu der Serie ein Interview mit Annette Frier geführt, die ich auch als Gesprächspartnerin sehr schätze. Ich werde das mal heute bei Facebook verlinken. Das war auch, fand ich, ein sehr interessantes Interview, wo es nicht so sehr um die Serie geht, sondern eher um wie Sexualität oder Liebesbeziehungsmodelle zwischen ihrer Generation, die ja 20, 25 Jahre älter ist, und die von den jungen SchauspielerInnen, mit denen sie da agiert hat, oder den Figuren in der Serie, wie die so korrespondieren. Aber die Serie selbst fand ich wirklich sehr schlimm. Und ich hatte erst 2 Folgen gesehen, weil ich darüber geschrieben habe. Ich habe nicht darüber geschrieben, ich habe das Interview geschrieben mit Annette Frier und habe es dabei ein bisschen beschrieben. Und dann habe ich mir gestern Abend gedacht, komm, gib's dem Ganzen nochmal eine Chance und guck's dir noch die 3. Folge an. Ich weiß nicht, wie viel du gesehen hast. Das ist die mit der Beerdigung.
Ja, wie auch.
Kleiner
ja.
und großer Tod oder so heißt die. Und da habe ich dann wirklich, die Folge endet sogar noch ganz nett. Aber die ersten 30, 35 Minuten sind fast nicht zu ertragen, was Dialoge und Figuren und Plot betrifft. Also es ist eine Katastrophe.
Ja, ich habe mich dabei auch gefragt, ob es eine Katastrophe ist, weil wir einer Generation entspringen, die Interviews noch bei Facebook posten. Weil ich glaube, dass dieses Clipshow-artige daran und dieses zusammengewürfelte, das ist ja, wenn man das so als Essen bezeichnet, ist das ja sowas wie so ein Leipziger Allerlei, kennt Generationen.
Kennen die auch nicht mehr.
Kennen die auch gar nicht mehr. Zum Glück, Scheißessen. und das ist halt so, die werden alle, das wird alles immer so, so unterschiedliche Zutaten werden in so einen Topf gepackt, verrührt und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Dann kocht man es manchmal hoch und dann lässt man es abkühlen und vielleicht schmeckt es am nächsten Tag besser, aber vielleicht auch nicht. Und das ist so, hier wird alles zusammengewürfelt, wie halt so ein Algorithmus, der dir nach einem YouTube-Video das nächste YouTube-Video erklärt. Und ich glaube, das kann für die Leute, die genau so ein Entertainment gewohnt sind, kann das durchaus unterhaltsam sein, weil es ist wirklich keine in sich geschlossene Erzählung, sondern es ist eine Aneinanderreihung von manchmal so leicht vulgären Begebenheiten, manchmal so ein bisschen überdramatisiert melancholischen, also es ist auch, geht auch manchmal deep, so das sollen auch die Gefühle, die diese Leute haben, sollen auch schon wirklich richtig amtlich beschrieben werden, das ist nicht unbedingt aufgepfropft, aber die müssen halt immer so zwanghaft über Orgasmen und über ihre Ausflüsse und über Chlamydien und Sachen diskutieren, über die unser Eins niemals so offen in so einem Kontext reden würde. Vielleicht machen das die Leute, die in dieser Zielgruppe sind, für die das gemacht ist, das weiß ich nicht. Und für mich erscheint es komplett surreal, dass die Zoe nach einer Folge mit der Nele zusammenzieht. Zum Beispiel ist ein bisschen gespoilert jetzt so, Entschuldigung, aber das ist doch, also aus meiner Perspektive, kompletter Bullshit. Die sind so wie Feuer und Wasser. Die würden niemals in eine WG ziehen. Aber weil es halt in dieses Drehbuch reinpasst und ein paar neue Twists entlockt, ziehen die halt zusammen. Und das ist, vielleicht verstehe ich es einfach nicht. Vielleicht bin ich auch echt einfach zu alt für sowas. Und vielleicht ist es für die Leute, für die es gemacht ist, ist es genau das, was sie wollen. Die müssen sich nicht über 6, 7 verschiedene Handlungsstränge in so eine Komplexität hineinquälen, sondern die kriegen da so kleine Häppchen geliefert und die sind nicht schlecht gespielt unbedingt. Die sind ein bisschen drollig, sind ein bisschen überdreht, sind ein bisschen bizarr und wirr und sowas. Aber dann saugt man es halt rein und denkt danach nicht weiter drüber nach. Das ist da sozusagen das Gegenteil zum horizontalen Erzählen, was genauso gut ankommt, auch in der Generation XYZ.
Also bewusste Provokation, die uns aber kalt ließ bei den Szenen, eiskalt, und was aber noch viel schlimmer ist, extrem unterkomplex erzählte Figuren, die einen wirklich überhaupt nicht erreichen. Und ich finde, ich wusste das gar nicht, weil ich nicht so ein Sex-Education-Kenner bin, wenn du sagst, mit diesem Styling, diese Serie sieht ja, was die Klamotten der ProtagonistInnen betrifft oder auch teilweise die Ausstattung der Räume, ist ja extrem wie so Tim Burton ohne Horror, irgendwie so total überdreht, bunt. Und ich dachte erst, was soll das? Ich habe dann gedacht, okay, die Künstlichkeit der Figuren spiegelt sich unfreiwillig in der Ausstattung wieder. Aber jetzt habe ich ja zumindest gelernt, wo diese Idee mit der knalligen Ausstattung herkommt. Also von uns Eine klare Warnung, guckt euch lieber Sex Education bei Netflix an.
Nee, ganz ehrlich, nochmal, um nicht missverstanden zu werden, eine klare Warnung an Leute, die so Fernsehen mögen, wie ich es mag, dass es ein bisschen komplexer ist, dass die Figur nicht, dass die Figur nicht einfach nur so irgendwo reinschmeißt und guckt, was passiert, sowas, ne? Also so, das, ich glaube, das hat, findet sein Publikum und ich glaube auch, dass das Publikum dadurch davon gut unterhalten wird, aber wer, wie ich, sowas wie, wie Six Feet Under als so Quintessenz des horizontalen Erzählens empfindet. Für den ist sowas dann vielleicht, für die ist das dann nicht verständlich.
Sagen
sowas,
wir so, ne? Für alle Leute, die an Charakteren interessiert sind, ist Love Addicts nichts.
Ist schwierig, auf jeden Fall, ja. Ne? Die ist auf jeden Fall eher so Action-driven.
Action-driven, gut. Ja, Action hat ja, dem Action nahe ist ja auch das Western-Genre.
Apropos
von
Action.
Ganz klassische Ich fand der ganz klassischen Idee und ich weiß nicht, es scheint ja mal wieder so ein Western-Revival zu geben zur Zeit und momentan starten zwei Serien, die vielleicht, wo ihr jetzt beide sagt, oh Gott, Paramount Plus und Magenta TV, wie soll ich die denn kriegen? Ja. Wir reden heute zum ersten Mal über Paramount Plus, das ist der neue große Streaming-Dienst, der auch jetzt noch ab 8. Dezember auf den deutschen Markt tritt und Magenta TV ist der Streamingdienst, ich habe schon öfter gesagt, den niemand hat, den ich kenne. Aber hier laufen zwei Western, die ich sehr beachtenswert finde, über die wir gleich reden, nämlich 1883 und The English. Aber du hast dir gewünscht, dass wir, bevor wir in den großen Western-Teich eintauchen, dass ich dich mal frage nach deinem Lieblingswestern. Ich weiß gar nicht, meintest du Serie oder Film?
Also, nee, ich glaube, ich hatte dir ja nur vorher mal kurz geschrieben, dass wenn du mich mit dieser Anfangsfrage diesmal überraschen wirst und hatte ich so eine Idee, worauf es hinauslaufen wird, nämlich, dass du mich fragst, was meine Lieblingswestern sind. Und diesmal wäre ich so ein bisschen gewappnet gewesen.
Sag mir es mal, dann sage ich dir auch, was meine Lieblingswestern sind.
Also, es ist vielleicht ein bisschen too much zu sagen, es sind meine Lieblingswestern, aber so seltsam ich das Western-Genre gerade in unserer Gegenwart finde, gab es zwei, beide mit Dad im Titel, die mich zumindest bewegt haben. Das eine war Dead Man mit Johnny Depp. Mhm. Das war so Mitte, Ende der 90er, glaube ich, so ein schwarz-weißer Western, ja, mit Musik von Neil Young, der die ganze Zeit so eine Schwarz-Weiß-Geschichte zersägt hat, in der wenig passiert ist und trotzdem ständig irgendwas los war.
Toller Film, ja.
Toller Film, sehr, also ich weiß gar nicht, wer den gedreht hat, weißt du das?
Jim Jarmusch.
Es ist Jim Jarmusch, okay. Ja, klar, nee, Jim Jarmusch. Und dann gab es eine Serie, die nennt sich Deadwood.
Deadwood, ja.
Und das ist
TV-Klassiker, ne?
Ja,
HBO-Serie, habe ich auch alle drei Staffeln gesehen, großartig.
Ja, ich habe nicht alle drei Staffeln gesehen, ich glaube, ich habe so anderthalb bis zwei gesehen. Ja. Und ich weiß, dass meine Liebste hat das damals auch gesehen. Die hatte mir das, glaube ich, auch empfohlen. Und das ist einfach ein sehr, sehr voluminöses Western-Brett, auch so aus dieser Western-Frontier-Zeit, also so Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts, wo sich die Besiedlung Richtung des heutiges Kalifornien so vollkommnet. Aber mit einem Setting und mit einer Darstellung, mit einer Ästhetik und Optik und Charakterzeichnung, die sich halt massiv entfernt von diesen gebügelten Lederwesten. Kostüm der 50er Jahre.
Also im Prinzip ist Deadwood so ein bisschen Shakespeare vor Western.
Genau, aber Kulisse. Halt sehr, sehr real. Also ja, so die Menschen werden, ja, da laufen nicht Cowboys alle mit den gleichen Cowboy-Uniformen rum, sondern die laufen da sehr unterschiedlich rum, wie die Menschen damals ja auch schon waren. Und daran knüpft, also ich finde, an Deadwood knüpfen beide Serien, die wir heute besprechen, an, sowohl 1883 als auch The English.
Auf jeden Fall, also, weil wenn man mit den 50er, 60er Jahre Western aufgewachsen ist, die damals ja sehr regelmäßig zur Primetime im Fernsehen liefen, wie wir, wo die Cowboys glatt rasiert und aufgeräumt wirkten und auch das Gesetz irgendwie, auch wenn es gebrochen wurde, irgendwie trotzdem das Gesetz war, finde ich bei diesen beiden Serien, dass sie ja, das Gesetz doch als sehr brüchig beziehungsweise nicht vorhanden.
Auslegbar.
Auslegbar betrachten. Und das finde ich einen sehr interessanten Aspekt, den beide Serien ganz gut transportieren. Ja, lass uns doch mal starten mit 1883. Das sind 10 Folgen. Ich glaube, wir haben von Paramount Plus, hat die drollige Idee, Journalisten immer nur eine Folge von einer Serie zur Verfügung zu stellen. Ich hoffe, das wird sich noch ändern. Ich habe deswegen auch nur die erste Folge von 1883 gesehen. In Amerika, wo es Paramount Plus schon länger gibt, ist, dass die erfolgreichste Serie mit den meisten Zuschauern im Streaming-Bereich seit, ich glaube, 2014 oder 2015, also ein riesen Blockbuster. Und das liegt auch ein bisschen daran, dass die Serie die Vorgeschichte der Familie Dutton erzählt. Und die Familie Dutton kennt jeder Serienliebhaber in Amerika, weil sie die Protagonistin der Serie Yellowstone mit Kevin Costner ist. Und diese ganze Dutton-Geschichte wird immer mehr zu so einem Serienkonglomerat. Es gibt mittlerweile 4 oder 5 Staffeln von Yellowstone, das ist ein Neo-Western, der in der Gegenwart spielt. Die Dutton-Familie besitzen und bewirtschaften die größte Farm der USA, in Montana gelegen, und der Kevin Costner spielt in dieser Serie sozusagen den Patriarchen mit mehreren Kindern und 1000 Konflikten. Und 1883 ist jetzt sozusagen, war die erste Spin-off-Serie. Es kommt eine weitere, die 1923, glaube ich, heißt, die auch super prominent besetzt ist mit Harrison Ford und Helen Mirren, die dann halt in den 20er Jahren spielt. Und 1883 beschreibt sozusagen diesen Gründungsmythos von der Familie Dutton, wie sie praktisch mit einem Siedlertreck vom amerikanischen Osten in die Great Plains, also in den Westen, wilden Westen, wie man früher immer gesagt hat, aufbrechen, um dort eben Land zu finden und der Armut zu entfliehen. Und die erste Folge von 1883 stellt so ein bisschen die Protagonisten vor. Da gibt es eben, wie gesagt, diese Familie Dutton, gespielt von dem Ehepaar, also die Eltern, die haben 2 Kinder. Die Eltern waren gespielt von Faith Hill und Tim McGraw. Im wahren Leben eines das erfolgreichste Country-Music-Duo, oder die treten, glaube ich, weniger als Duo auf, sondern haben beide ihre eigene Karriere. Die haben zusammen 65 Millionen Alben verkauft. Also 2 der bekanntesten Country-Musiker der USA, die aber auch als Schauspielerin tätig sind. Und das mag vielleicht auch ein Grund für den Erfolg der Serie sein. Dann gibt es noch Sam Elliott, den alten, knorrigen Treckführer, der das Ganze anführt. Und dann habe ich mir die ganze Zeit überlegt, woher kennst du denn Sam Elliott? Sam Elliott.
Oh, ich glaube, es ist vom Dude hier, ne?
Ich habe doch neulich gesagt, dass ich in den Herbstferien
Big Lebowski
nochmal gesehen habe. Und Sam Elliott ist dieser kultige Erzähler, der praktisch den Cowboy spielt, der sich dann immer als imaginäre oder tatsächlich vorhandene Mystery-Figur an den Tisch
es gibt die Interpretation, dass er Gott ist.
Ja, an den Tisch setzt, und der Sam Elliott ist, mittlerweile ist er fast 80, und spielt da eben eine Hauptrolle in 1883, und das ist einfach eine Kultfigur, ein Kultschauspieler, und den hat man eben auch dafür gewinnen können. Vielleicht eins noch, dieses ganze Yellowstone-Universum, diese Saga der Familie Dutton über mehrere Generationen, ist, wie gesagt, ein Riesenerfolg in den USA. Es ist wahrscheinlich die Dramaserie, über die am meisten gesprochen, diskutiert und die am meisten eingeschaltet wird. Vielleicht zusammen mit Succession, was ja auch wieder eine Familiensaga ist. Und das Ganze ist erfunden von Taylor Sheridan. Taylor Sheridan ist bekannt geworden, ist eigentlich ein Schauspieler. Der war Oscar-nominiert für High and Held Water, diesen Film von ein paar Jahren, und er hat praktisch diese ganze Saga erfunden und produziert auch diese ganzen oder ruft diese ganzen Serien ins Leben. Eins noch, ich habe jetzt lange geredet, sehr lange, 1883, ich habe extra mal nachgeguckt, weil in den USA die erste Staffel schon vor einem Jahr im Dezember anlief, hilft ja, erfolgreichste Serie seit Jahren, wann gibt es denn die zweite Staffel? Und Paramount Plus sagt ja, wir mal gucken und so, und Taylor Sheridan selbst sagt aber nein, diese Vorgeschichte ist auserzählt, es soll bei dieser einen Staffel mal bleiben. Mal gucken, wie die ganze Geschichte ausgeht.
Wer es glaubt, so. Ich glaube,
interessant ist doch zu wissen. Wenn Taylor Sheridan, der Showrunner, sagt, nein, es ist auserzählt, das war's, guckt euch lieber die nächste Spin-off-Serie an, dann musste er dieses Wort erstmal brechen, wenn er was anderes macht.
Ach komm, warten wir mal ab, also wie erfolgreich das wird. Es ist ja jetzt schon so krass erfolgreich. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie erfolgreich das in Deutschland werden wird, weil ich glaube auch, dass das Urformat Yellowstone, das lief hier mehr oder weniger unter Ausschluss der Öffentlichkeit.
Total unterm Radar. Ich glaube, es lief auch bei Magenta oder bei irgendwelchen Zusatzchannels von Amazon. dafür, dass es schon 4 oder 5 Staffeln gibt von Yellowstone, hat es hier überhaupt keinen Wind gemacht. Aber man kann die ersten 3 Staffeln, glaube ich, jetzt auch ab 8.12. bei Paramount Plus, die ja auch so ganz gute Eröffnungsangebote haben, preismäßig, reden wir vielleicht in der nächsten Folge nochmal drüber. Man kann das mal antesten. Also es gibt ja bei Yellowstone Leute, die sagen, und das finde ich gar nicht so verkehrt, das ist im Prinzip wie Dallas, also nur mit besseren Dialogen und besseren Schauspielern.
Ja, mit dem herausragenden Kevin Costner. Ich habe da auch drüber geschrieben damals, ich fand den wirklich großartig. Halt nicht so irre viel von dem, weil er halt ist eine sehr polierte Figur des Blockbuster-Hollywood-Kinos. Aber das hat er toll gespielt, auch so Untiefen gezeigt, die er sonst, glaube ich, nicht so oft zeigen darf.
Aber Yellowstone ist schon eine Edelsoap, muss man schon sagen.
Ne? Ist auch eine Edelsoap, ja, aber sie ist wirklich auch, und das transportiert auch 1883 weiter, lebt extrem von dem Tempo, das sie vermeidet. So, ich finde, das erzählt in einer Langsamkeit, die gleichzeitig so wahnsinnig voller Impressionen ist, die auch schon Yellowstone ausgezeichnet hat. Ich weiß nicht, ob du das genauso gesehen hast.
Ja, ich habe auch mal in Yellowstone reingeschaut, habe auch ein paar Folgen gesehen. Ja, es wird da sehr langsam erzählt. Das ist also keine Serie, wo man jetzt unbedingt sagen würde, nachvollziehbar, dass das ein Blockbuster ist. Es ist eigentlich sehr character-driven und auf eine gewisse Art ist es sehr klassisches Fernsehen, wenn man so will.
Ich fand auch tatsächlich bei 1883, wenn wir gleich auf The English zu sprechen kommen, ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt
wir können,
ein bisschen so cross vorstellen.
Ja, so ein bisschen cross, so, ja.
Aber The English gleich hat mich umgehauen. Und 1883 war ich so ein bisschen irritiert, weil ich das Gefühl habe, dass das ästhetisch wieder zurückfällt hinter ein Niveau, das der Western schon mal überwunden hatte. Ich finde, es ist sehr Optik verliebt und ich finde, es gibt auch so wuselige Szenen in dem Kaff, es ist Fort Worth, ist gar kein Kaff.
Wo sie aufbrechen,
ja. Ist Fort Worth und das ist so ein bisschen so, Dallas galt damals schon als eine richtige Stadt und Fort Worth war noch so ein bisschen so ein Schmelztiegel der Gesetzlosigkeit und da geht das Ganze los, von da aus zieht ein Track.
Die brechen, das habe ich gar nicht so realisiert, die brechen von Texas aus auf.
Ja, genau.
Also Texas war dann praktisch 1883 schon ganz gut erschlossen und von da aus geht es dann in die
Great Plains. Oder? Weil diese Great Plains ist auch so die Zone, diese Steppenzone vor den Rocky Mountains, die sich so von Montana bis runterzieht nach New Mexico. So. Und da geht es halt so durch, westwärts. Und ich habe selten in einem Western-Format der letzten 20 Jahre so viele Cowboy-Hüte gesehen, die genauso aussehen wie die John Wayne getragen hat. So. Und das hat mich so ein bisschen irritiert. Also vielleicht fehlt mir da einfach so das historische Basiswissen, dass die so ausgesehen haben. Aber immer wenn man so Bilder anschaut, wie jetzt zum Beispiel das, was Billy the Kid ist, ja der nächste große heiße Scheiß, der bei Paramount am 22. startet, also so ein Biopic über Billy the Kid, ähnliche Zeit. Und da habe ich Bilder von gesehen und da sehen die alle komplett verranzt aus, die Leute. Also so unglaublich, da hat niemand einen Cowboyhut auf. Das sind alles, die haben irgendwas auf dem Kopf, um die Sonne fernzuhalten. Und ein paar haben auch etwas, was da so grob daran erinnert, aber die tragen diese Ästhetik gar nicht so mit. Und das hier fand ich vom ganzen Setting, von dieser Darstellung von Fort Worth, dieses Gewusel an Leuten, das war mir alles zu glatt und zu staubfrei. Ging dir das auch so? Also
ja, ich fand also auch, wir reden gleich jetzt über The English, wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass das irgendwie schmutzig ist. Es ist sehr ästhetisch auf eine andere Art, aber du hast schon recht, 1883 ist einerseits finde ich die Serie nicht schlecht, weil sie schon auch dieses Gefährliche an diesen Aufbrüchen in den Westen sehr gut darstellt. Also auch da ist man schneller tot oder zusammengeschlagen oder übers Ohr gehauen, als man gucken kann. Das Gesetz wird auch schneller gebrochen, als man gucken kann. Aber vom Erzählen her und von der Ästhetik ist 1883 recht konventionell. Ich nehme an, du hast auch nur die erste Folge gesehen, ne? Die so ein bisschen über eine Stunde geht, so genau. 1:10, 1:15. Und im Prinzip werden da die Charaktere dargestellt. Also eine Figur, die neben diesem Elternpaar Dutton und dem Trackführer noch ein bisschen näher dargestellt wird, ist die Tochter, die größere Tochter von denen, also eine junge Frau. Aber interessant wird es ja praktisch jetzt, wo die dann aufbrechen.
Ich glaube auch.
Und wie, was die unterwegs erleben. Und da kommen dann auch noch solche Schauspieler wie Billy Bob Thornton und Tom Hanks. Mhm. Also zwei ganz große Namen, also Tom Hanks wahrscheinlich noch ein bisschen größer, ins Spiel, die da auch Gastrollen übernehmen. Also man merkt schon, 1883 ist ein ganz fettes amerikanisches Serienschiff. Und ich würde dir aber auch zustimmen, weil du sagst, du bist dir nicht sicher, mal unabhängig davon, wie viele Leute jetzt Paramount Plus sich besorgen. Ich glaube auch, dass es in Deutschland nicht so ein ganz großer Hype oder ein ganz großes Thema wird, weil sich die Serie oder dieses Serienkonglomerat doch sehr stark auf amerikanische Geschichte
bezieht. Ja, und weil es für das amerikanische Publikum auch die Möglichkeit zu so einer Selbstbespiegelung bietet. Also ja. Die gucken da sozusagen in ihre eigenen Abgründe hinein. Und das ist auch so ein Punkt, den wollte ich jetzt noch gar nicht ansprechen, aber vielleicht kann man das an dieser Stelle mal machen. Ich habe das Gefühl, beide Serien, auch wenn wir jetzt von The English noch gar nicht gesprochen haben, sind so ein bisschen sind so Diskussionsgrundlagen über Second Amendment der amerikanischen Verfassung, also über diese Waffensucht der Amerikaner. Das wird beides so ein bisschen verhandelt. Also es geht immer wieder in beiden Serien darum, dass es zu grotesker Gewalt kommt, zu grotesker Rechtlosigkeit, die sich in Blutbädern entlädt, jeder Art. Und immer geht es dabei darum, bist du ausreichend bewaffnet oder bist du es nicht? Ja. Das ist sowohl bei The English als auch bei 1883 die Grundfrage, die dein Überleben sichert. Bist du ausreichend bewaffnet?
Ja.
Nicht hast du irgendwo die Möglichkeit, was zu fressen zu kriegen oder hast du ein Dach über dem Kopf oder sowas, sondern so kannst du dich wehren. Und das zieht sich natürlich bis in die heutige Gegenwart hinein. Und so habe ich die beiden Serien verstanden, dass sie diese Diskussion aufgreifen und zu unterschiedlichen Interpretationen führen.
Und das andere Thema, neben der Frage Selbstjustiz oder My Power is My Law sozusagen, ist der Umgang mit den Indigenen. Ne?
Also ja, genau.
Beide, also Yellowstone ja noch ein bisschen stärker. Vielleicht gut, der Umgang mit den Indigenen wird dann wahrscheinlich bei 1883 dann stattfinden, wenn sie dann auf ihrem großen Trek sind, wenn sie denen auch begegnen. Das ist in der ersten Folge noch logischerweise noch nicht der Fall. Aber wir haben ja sozusagen das Echo dieses Konflikts in Yellowstone, weil da gibt es ein Reservat, was direkt an diese Ranch von Kevin Costner angrenzt und einer seiner Söhne lebt auch mit einer Indigenen zusammen, haben ein Kind zusammen. Und diese Konflikte, die tauchen da auch immer wieder auf. Und und in der anderen Serie, die wir jetzt endlich mal vielleicht ins Boot holen, The English, ist eine der beiden Hauptfiguren ein Indigener.
Ein Pawnee.
Ein Pawnee Nation heißt
es. Ja, das ist witzigerweise Pawnee.
Nicht Pawnee.
Nicht Pawnee, aber in den Untertiteln, in den englischen Untertiteln von Paramount, die haben manchmal so lautmalerische Übersetzer, hieß er immer Pawnee.
Ah ja, okay. Also The English ist ja lustigerweise, im Gegensatz zu 1883, was eine uramerikanische Produktion ist, ist eine englische Produktion, ist eine Co-Produktion von BBC und Amazon, ist in England auch bei BBC gelaufen jetzt gerade und in Amerika bei Amazon eben. Und das ist eine Serie von Hugo Plick, das ist ein englischer, sehr renommierter Filmemacher, der schon so ein paar ganz gute Sachen gemacht hat. Manche kennen vielleicht die Agentenserie Honorable Woman mit Maggie Gyllenhaal, die ist von ihm. Und im Mittelpunkt der Handlung steht eine englische Adlige, Lady Cornelia Lockie, gespielt von Emily Blunt, die da auch, also großer Star, die da auch mitproduziert hat. Die stammt aus der englischen Oberschicht und bricht im Jahr 1890, also 7 Jahre später, nach 1883 der Serie, die spricht von England in den Westen der Vereinigten Staaten auf und ihr Ziel ist es, sie will Rache nehmen an einem Mann, von dem sie glaubt zu wissen, wo der ist, der für den Tod ihres Sohnes verantwortlich ist. Und auf dieser Suche lernt sie Eli Whip kennen, gespielt von Chesky Spencer, Schauspieler, der noch nicht so viel gemacht hat, auch wenn er in den 40ern ist. Der hat mal in Twilight mitgespielt, aber ich kannte ihn vorher nicht. Und das ist eben ein Indigener, gehört zur Pawnee Nation und der aber den die Besonderheit auszeichnet, dass er im amerikanischen Militär ja als Held gilt, weil er da eben wahrscheinlich auch gegen andere Indigene gekämpft hat.
Ja, ein Indian Scout nennen sich die.
Indian Scout, ne? Und aber da ist er so eine Art Legende und nun will er sich sozusagen auf seinen alten Teil oder auf seine, also ist ausgeschieden aus dem Militär und will nach Norden reiten, wo man ihm und wo er wohl herkommt, wo man ihm Land versprochen hat, wo ihm aber seine weißen Ex-Kollegen vom Militär schon sagen, pass auf, lohnt sich nicht, wenn du da hingehst, du wirst die doch nicht, das Land doch nicht kriegen. Und die lernen sich kennen auf diesem Weg und verbringen Zeit miteinander und versuchen, sich gegenseitig zu helfen oder wie auch immer. Die Wege kreuzen sich und wie immer im Western weiß man nicht so genau, wie lange kreuzen sich die Wege, weil beide Personen verfolgen unterschiedliche Ziele. Ja, 6 Folgen, knappe Stunde, also es ist eine Miniserie, seit 26.11. bei Magenta TV. Du hast schon gesagt, es war ja mein Tipp, die hat gut gefallen. Ne?
Ich hab 2 Folgen leider nur gesehen, aber ich werde es auf jeden Fall weiter gucken.
Ja, ich werde es auch zu Ende gucken.
Weil es hat eine so eindringliche Bildsprache, die, ich finde diese Grundkonstellation, eine Frau, eine adlige Pferdin in die USA, um Rache zu nehmen, habe ich gleich wieder vergessen, finde ich albern. Aber es trägt halt diese Geschichte, also sorgt für so einen Anker in die Geschichte und die wird dann so fantastisch fortgesetzt. Also Emily Blunt spielt das herausragend. Ja,
aber auch dieser Chesky Spencer, den du wahrscheinlich vorher auch nicht kanntest.
Kann ich auch nicht.
Die beiden haben eine fantastische Chemie. Man kann den ewig zugucken.
Ja, auch vor allen Dingen ohne jedes Stereotyp. Also so, er ist zwar ein Indigener, also ein Pawnee, der in sein Verderben reitet gewissermaßen, weil dass die Amerikaner ihre Verträge gegenüber den einzelnen indianischen oder indigenen Stämmen da einhalten. Das weiß ja die Geschichte, dass es fast nirgendwo geklappt hat. Und er spielt aber so klischeefrei, also er spielt diese Figur so klischeefrei, so wie sie es auch tut. Also sie ist aber gleichzeitig auch nicht wieder wie im deutschen Frauenbiopic so eine, die halt irgendwie im 19. Jahrhundert plötzlich alle Männer rockt und alles und sich durchsetzt. So, nee, die ist schwach, die manchmal ist sie stark, die rennt manchmal gegen Wände an, die sie einreisen kann, manchmal schafft sie es nicht. Und diese beiden unterprivilegierten Figuren, obwohl sie als Adlige ja theoretisch privilegiert ist, aber in Amerika sagen ja auch ständig die Leute so, ey, drauf geschissen, was willst du, deine Geburt ist, zeig uns, was du kannst.
Es gibt übrigens mehrere Figuren in der Serie, also natürlich ist sie die Hauptfigur, die englisch sind und die wegen ihres Englischseins auch von den Amerikanern, die eben nicht englisch sind, gehasst werden.
Ja.
Also gerade, wenn sie was mit Adel zu tun haben.
Das sind auch, glaube ich, die Englisch heißen alle, die nach den ersten 3 Einwanderungswellen in die USA kamen, also jetzt so Richtung 20. Jahrhundert.
Also ich habe auch gelesen dazu, dass die Indianer oder die Indigenen haben wohl einfach allen Fremden irgendwann den Namen oder bestimmte Stämme The English gegeben.
Okay.
Na, daher der Serientitel.
Ja, aber es ist tatsächlich so, diese Serie nimmt sich so unfassbar viel Zeit für Details und wie diese beiden sich näher kommen, ohne jemals auf derselben Ebene landen zu können. Die sind so unterschiedlich. Es wird auch, ich bin mir ganz sicher, das ist jetzt kein Spoiler, weil ich es nicht weiß, da kommt auch keine Love Story bei raus am Ende.
Es spielt mit dieser Love Story beziehungsweise mit einer ganz tiefen Freundschaft, die an so eine Liebesgeschichte schon anreicht.
Aber die.
Das wird doch im Prolog sozusagen, wo sie sozusagen die Geschichte wie eine Erzählerin einführt und lass mich euch so ähnlich wie bei Jenseits von Afrika, den ich ja auch mal vor ein paar Monaten wiedergesehen habe, zum ersten Mal seit den 80ern und der mich so auf so eine komische Art hat mich The English an Jenseits von Afrika erinnert, aber The English ist viel moderner natürlich.
Ja, und ich glaube, dass selbst wenn es da was Erotisches geben sollte irgendwann, dann ist es nicht das, was vordringlich ist in dem Verhältnis der beiden zueinander, sondern es ist dieses Gefühl, an den Rand gedrängt worden zu sein und trotzdem ein Ziel zu haben, das zu verfolgen ist und sich zusammenzufinden, obwohl die Ziele unterschiedlich sind. Also die haben ja nichts miteinander zu tun, die Pläne, die die beiden haben. Und er hat auch am Anfang überhaupt keinen Bock mit ihr dahin zu fahren. Aber sie finden sich irgendwie zusammen und merken halt einfach, also so verhandeln in ihren Dialogen, die sie manchmal so am Campfire haben, also das epische Szenen über viele Minuten hinweg, wo du sie einfach nur reden siehst oder schweigen siehst, so in der Nacht. Du spürst immer dabei, wie verhandelt wird, in was für einer Zurückgeworfenheit Menschen in dieser damaligen Zeit waren, also wie sie auf sich selbst bezogen waren, wie wenig sie vom Rest der Gesellschaft zu erwarten hatten und dann auch noch als Frau und dann als noch als Angehöriger eines Pawnee-Stammes. Die hatten nirgendwo irgendeine Art von Rückhalt. Und dann in dieser Anarcho-Gesellschaft, in dieser gesetzlosen Anarcho-Gesellschaft, wo niemand irgendwelche moralischen oder niedergeschriebenen Gesetze achtet, das erzählt er auf so tolle Art, dass ich da echt richtig reingesaugt wurde.
Also es gibt für mich auch zwei Gründe, warum diese Serie, auch wenn man sie schlecht habhaft werden könnte, ihr da draußen, warum die vielleicht in der Jahresbestenliste auftauchen könnte, die wir ja in der übernächsten Folge dann zum Ende des Jahres hier wieder offenbaren. Es gibt zwei Gründe, warum die da auftauchen könnte. Müssen wir mal gucken, wie viele Laufnummern wir da haben in unserer Hitparade. Einmal ist es dieses wahnsinnig tolle Zusammenspiel zwischen Emily Blunt und diesem Chesky, dem man wirklich ewig zugucken könnte. Und dann ist es die optische Ästhetik. Du hast es schon mal angedeutet, wir haben es noch nicht näher erklärt. Also bei The English ist fast jede Kameraeinstellung wie ein Gemälde. Es ist einfach eine der am schönsten, großartigsten und kunstvoll aussehendsten Serien, die ich dieses Jahr gesehen habe. Und trotzdem, so eine Überästhetisierung kann ja auch in der Katastrophe enden. Man sagt so, ja, schöne Bilder, aber nichts dahinter. Aber die erzeugen so viel Atmosphäre, diese Bilder, dass man da gebannt davor sitzt vor der Serie.
Das muss auch ewig gedauert haben, weil ich glaube, dass jede Kameraeinstellung eine große Debatte infolge einer großen Debatte entstanden ist. Das ist ganz oft, wenn du sie so in dieser Prärie siehst, dass das so ein Ausschnitt ist, dass du die dann so knieaufwärts schräg von oben in so einem 86-Grad-Winkel siehst, wo du das Gefühl hast, so habe ich noch nie eine Figur im Fernsehen oder am Bildschirm gesehen. Aber es ist stimmig und es zeigt diese Figur genauso, wie sie jetzt gerade in diese Landschaft reinpasst. Das ist fast schon eine Kunstform. Ich habe jetzt dummerweise, es ist ein bisschen nachlässig, weil mir sonst die Gewerke immer so wichtig sind, aber ich weiß gar nicht, wer die Kameraleute
sind. Habe ich auch nicht geschaut. Aber es gibt wirklich unglaublich viele Szenen, wo du sagst, ja, die habe ich so oder so ähnlich schon mal in einem Western gesehen. Es werden unheimlich viele Leute, man könnte sagen, hingerichtet oder also gekillt, wo du denkst, ja, die Szenen habe ich doch schon tausendmal gesehen, die hier auf einmal ganz neu wirken, weil sie so auf besondere Art choreografiert sind, ohne dass man jetzt denkt, so wie bei Tarantino oder so, ja cool, der hat sich was überlegt, wie das jetzt am coolsten aussieht oder so, sondern wo es einfach so, keine Ahnung, es gibt so einen Typ, der wird erschossen und rechts von einem Typen oder von zwei Gewalttätern und rechts und links sind die anderen, die Mitreiter von den beiden und halten die Pferde so lange. Und die Szene ist sozusagen von Weitem gefilmt, dass du das ganze Ensemble siehst. Also die Gewalt ausüben und die nur dabei stehen und zugucken und die Pferde halten. Also ist jetzt vielleicht trivial oder nur ein Detail, aber auf einmal denkst du, ja, wenn vier Typen einen erschießen, was machen eigentlich die anderen beiden, die da noch mit dabei sind? Und das ist hier einfach ganz anders inszeniert, als man es normalerweise inszenieren würde.
Ja.
Also es ist wirklich jeder Shot, jeder Sonnenuntergang, jede Einstellung ist grandios. Man ist da wirklich am Zungenschnalzen. Aber eine Sache muss ich nochmal fragen, Jan. Die Sprache in dem Film, also wir hatten Gott sei Dank Untertitel, aber ich habe mich selten trotz Untertitel bei einer Serie so verloren gefühlt.
Manchmal,
wie
ja.
Hier. Also dieser Hugo Blick, der hat eine Art zu schreiben, die ist schon sehr, sehr speziell.
Ja.
Die Leute sprechen sehr speziell.
Sie sprechen sehr speziell, sprechen aber auch so ein westernamerikanisches Kauderwelsch, das sich, glaube ich, gerade so vom alten Englisch emanzipiert und einen eigenen Weg sucht sozusagen. Und das ist auch von der Intonation her ist das so sauschwer zu verstehen. Also das wäre tatsächlich, wenn es da eine synchronisierte Fassung gäbe, könnte man das glatt mal in Erwägung ziehen, das zu tun, weil man echt ein bisschen verloren ist manchmal. Das hast du völlig recht.
Also wir reden hier überhaupt nicht über den Sound der Sprache und wie gut man den verstehen kann. Das ist ja immer, entweder man ist da begabt oder nicht so begabt, oder je nachdem, wie gut man Englisch kann. Aber dass ich die englischen Titel, die englischen Texte unten mitlese und trotzdem nur bei jeder zweiten bis dritten Zeile genau verstanden habe, was da jetzt gerade gesagt wurde. Und ich weiß nicht, vielleicht gibt es da draußen irgendjemand, der Native Speaker ist oder der es so gut versteht und mir erklären kann, warum man das ganz schwer versteht. Also da die Handlung relativ einfach ist, versteht man es dann trotzdem.
Ja.
Aber es ist wirklich mit Mut zur Lücke.
Ja, ich baue dann aber auf die deutschen Übersetzungen, dass die so ein bisschen, dass die auch diese Lyrik da drin so ein bisschen entflechten, weil das ist tatsächlich, das sind Gedichte. So, deswegen.
Ja, es ist auch, steckt auch ganz viel Philosophie drin, ne?
Ganz viel Philosophie, ganz viel auch so das Bedürfnis zum Unverständnis.
Ja.
Also so, weil es ist nicht alles so klar in dieser Situation, und das soll sich dann auch in der Sprache widerspiegeln.
Die tauschen praktisch unfassbar viele Zweideutigkeiten aus.
Ja.
Viele Dialoge sind praktisch, ist ein Springbrunnen an Zweideutigkeiten, aber man, und trotzdem wunderschön, allein sich das nur anzuhören oder mitzulesen. Und im Vergleich, wenn ich das jetzt mal mit The Old Man vergleiche, die Serie, über die wir hier auch im älteren Podcast gesprochen haben, wo ich vielleicht denke, er ist vielleicht mit die am besten geschriebene Serie dieses Jahr oder eine der. Aber das ist klassisches Englisch, mhm. Ist ein Agentenstoff, auch komplex, und du kannst da mitlesen, wenn du die Untertitel einblendest, und verstehst das alles, wenn man gedanklich hinterherkommt. Aber bei The English habe ich den Eindruck, man kann es nicht verstehen. Vielleicht ist es auch eine Art, wie die damals gesprochen haben, die der Hugo Blick da irgendwie nachempfunden hat, die man heute nicht mehr kennt. Mhm. Also wenn wir jetzt hier Mittelhochdeutsch oder irgendwelche alten Filme zeigen würden, wie die Deutschen im 11. oder 12. Jahrhundert gesprochen haben, würden wir es wahrscheinlich auch nicht verstehen. Vielleicht ist das ja so authentisch, dass er diese Sprache von damals irgendwie adaptiert hat. Aber da weiß ich jetzt leider nicht mehr.
Naja, drüber. Aber da haben wir ja zum Glück Filme wie Die Wanderhure gesehen, die uns gezeigt haben, dass die eigentlich genauso reden wie wir heute.
Ja, ja, klar, natürlich.
Also das ist, glaube ich, eine falsche Einschätzung der Vergangenheit, dass sich die Sprache verändert hat in den letzten 1000 Jahren.
Ja, wie gesagt, eine ganz dicke Empfehlung von uns, The English, eine wirkliche Serienoffenbarung. Mhm. Und ich finde, was, wenn wir jetzt zum Schluss vielleicht nochmal übereinkommen, was beide Serien auszeichnet, auf eine unterschiedliche Art. Wir haben da eine Mainstream-Serie, mega erfolgreich, und eher eine Arthouse-Western-Serie. Mhm. Aber beide zeigen uns, wie unfassbar gefährlich und gesetzlos und wie sehr aufs Recht des Stärkeren praktisch dieser Aufenthalt im Westen in dieser Zeit 1883, 1890 gewesen ist.
Oder? Sollte das der Realität entsprechen? Das ist ja, wird ja aus allen Ecken verklärt. Also jede Historisierung dieser Zeit ist natürlich immer auch eine Verklärung und eine Beeinflussung. Aber das nochmal zu dem, was ich vorhin angedeutet habe. Ich glaube, diese beiden Serien erzählen uns einiges darüber, warum die USA einfach Fakt sind. Also warum die einfach dem Abgrund entgegenlaufen, weil sie das niemals richtig in den Griff bekommen haben, weil sie es nie geschafft haben, sich von dieser Selbstermächtigungspolitik zu befreien. Von diesem Recht des Stärkeren und von diesem Vereinzelungsdenken. Ich bin letztlich der Einzige, auf den ich mich verlassen kann.
Und dann, wenn man sagt, ja, wo kommt denn deine Legitimation her? Dann sagt man halt, dann gibt es die Stichworte Familie und Gott.
Mhm.
Und deswegen gilt ja auch, die Figur von Kevin Costner in Yellowstone ist so, also ist eigentlich ein Bösewicht, den man aber trotzdem manchmal mag. Stichwort Dallas. Aber man muss eben sagen, das ist eigentlich auch eine konservative Serie, weil es eigentlich auch so ein bisschen gleichzeitig erklärt, aber auch so ein bisschen legitimiert, dass man sagt so, hier, das ist das Recht des Stärkeren und ich berufe mich auf meine Familie, ich berufe mich auf Gott. Und Demokratie, Gesetze, das ist erst Sachen, die nachgeordnet kommen und die man für seine Zwecke benutzt. Mhm. Und letztendlich kannst du auch solche Figuren wie Trump und diesen ganzen Extremkonservatismus, der ja praktisch die Demokratie sozusagen abschaffen will, kannst du über diesen Erzählstrang eigentlich auch erklären.
Ein bisschen kann man es erklären. Wobei, gut, Trump ist jetzt ja sogar noch gottlos. Das ist ja nochmal eine Übersteigerung sowas. Ja. Aber genau, das, wenn man sich das so anguckt, wenn man bei 1883 mit der konventionellen Filmweise nicht so richtig klarkommt oder bei The English mit dieser Bilderflut, dann kann man sich ein bisschen auf dieses politische so Grundgerüst stützen und versuchen einfach zu verstehen, wie viel das über die Entwicklung dieser Nation in den letzten 140 Jahren erzählt, beides.
Ja, ganz kleiner Spoiler noch zum Abschluss.
Ein Spoiler.
Alle sterben in Folge 2. Nee, hast du gelesen, wo The English gedreht wurde?
In England, oder?
Nein, England, es wird schwierig mit den Wüstenlandschaften. Es wurde in Spanien gedreht. Ich nehme an, Sierra Nevada. Ich bin auch schon mal durch die Sierra Nevada durchgefahren. Da gibt es ja auch so Westernstädte. Da sind ja schon ganz viele Western gedreht worden, europäische Western. Aber man sollte das eigentlich gar nicht wissen, weil man möchte eigentlich, wenn man das sieht, glauben, dass das dieser Westen ist, von dem da erzählt wird. Aber es ist tatsächlich in Spanien entstanden, die Serie. Tolle Serie, ganz dicke Empfehlung von uns beiden.
Und 1883 ist auch okay. Also wer das Genre mag, wird da auch gut unterhalten. Ja. So, ist kein Flop.
Wie die ganzen Figuren dann miteinander interagieren und was da passiert.
Schon interessant auch.
Das wird man dann bei den weiteren Folgen sehen. Ich denke mal, auch diese Erzählung kann man auf jeden Fall noch Chance geben bei Paramount Plus. Ne?
Okay.
Kommen wir zu den abschließenden Screenshots. Und ich glaube, normalerweise wissen wir immer nicht, was wir da machen, aber es wird ein bisschen weihnachtlich jetzt bei uns,
oder? Ja, haben wir darüber gesprochen?
Ja, du hattest das als Vorschlag. Und ich habe gesagt, ja, habe ich auch gesehen. Da können wir ja da einen kurzen Screenshot drüber
machen.
Ja,
okay. Ja, aber wie immer in aller Kürze so. Mein negativer Screenshot heißt Friedliche Weihnachten. Ist eine Amazon-Serie.
Ja, die zweite deutsche Amazon-Serie, die in der deutschen Amazon-Serien-Offensive diesmal am 9.12. startet.
Genau, sechsmal, ich weiß gar nicht, wie lange die sind. Die sind, glaube ich, relativ konventionell lang, ne?
Sind so 30 Minuten. Ja. Also sprich, wir haben so einen Dreistünder. Und ich habe eigentlich, meiner Meinung nach, hätte man das wunderbar als ARD oder ZDF Zweiteiler machen können.
Vielleicht sogar als Einteiler, weiß ich nicht. Also es ist immer die Grundgeschichte ist eine Gruppe Supersnobs um Uwe Ochsenknecht als Arzt in einer Arztfamilie, der für seine Tochter nichts anderes als einen Arztmann vorsieht, fährt mit der Familie ihres Lovers, der leider kein Arzt geworden ist, sondern eher so ein armer Typ ist, die so Super-Assis sind, in Urlaub gemeinsam, um sich mal kennenzulernen, in so ein Chalet eines Befreundeten, eines Schwagers oder sowas. Also Super-Snobs treffen, Super-Assis, Punkt.
Die Handlung die Grundidee der erfolgreichen Filmreihe Meine Braut, ihr Vater und ich.
Ja, ist das, siehste. Es ist so öde. Also die Konstellation ist gebraucht, sie ist irreal, sie soll drollig sein, sie ist abgenutzt, die SchauspielerInnen sind irgendwie auch alle eher so B-Movie.
Und ja, es ist schon recht prominent besetzt mit Uwe Ochsenknecht. Timo Bartels spielt den jungen Typen.
Ja, aber also
Uwe Valerie Huber, Esther Schweins, Elena Ulich, Wayne Carpendale. Aber deswegen sage ich ja, hätte ich mir unheimlich gut bei ARD oder ZDF als Weihnachtszweiteiler
vorstellen können. Aber gerade so Leute wie Elena Ulich und Wayne Carpendale, also no offense, aber die spielen echt im Fernsehen mit, dass irgendwie das Stammpublikum im ZDF ab 99 gut unterhält, oder? Also es ist halt, es ist so ein Bullshit. Diese Serie, die hat halt ein paar witzige Gimmicks, so weil halt arm clasht mit reich und aha, fertig. Also
ja, also ich fand es auch keinen großen Wurf. Allerdings, ich habe es tatsächlich durchgeguckt, weil ich darüber geschrieben habe. Und es gibt ein paar ganz schöne Momente und Weihnachtsserien müssen natürlich immer auch ein bisschen konventionell sein, weil Weihnachten eben konventionell ist. Es ist halt immer retro, es ist immer klar, was passieren muss, dass am Ende alles gut ausgeht, es muss immer ans Herz gehen. Ich fand es auch keinen großen Wurf, es ist ein bisschen kalkuliert, aber wenn man sich dann so reinguckt, ein paar Figuren sind ganz nett. Also bei mir wäre es weder ein negativer noch ein positiver Screenshot. Krass. Wenn ihr auf klassische Weihnachtsserien steht und euch auch vorstellen könntet, dass ein ARD oder ZDF Zweiteiler anzugucken und das aber bei Amazon tun möchtet, dann gebt dem Ganzen mal eine Chance.
Okay.
Hast du noch einen Screenshot?
Du nicht?
Ja, doch, ich habe noch einen zweiten.
Achso, hast du was? Ich will das, was du hast, hören jetzt.
Ja, nicht, was
du hast.
Nein, das war jetzt dann schon eher tendenziell der Negative, auch wenn mich jetzt Friedliche Weihnachten viel, viel weniger genervt hat als...
Das war auch deiner?
Ja.
Okay, alles klar.
Wir haben ja nicht mehr so eine ganz strenge Aufteilung, wir können ja auch mal zwei positive...
Du machst das immer, du machst manchmal, du nimmst einfach die Freiheiten raus, unser Format zu sprengen und sagst, empfiehlst zwei tolle Tatorte oder sowas.
Ja, genau.
Ich will auch ein bisschen abkotzen, also obwohl ich jetzt hier auch über Love Addicts schon abgekotzt habe, aber der Screenshot gibt mir die Möglichkeit, einfach mal ein bisschen so rumzunölen und das mag ich sehr.
Du hast aber jetzt noch einen positiven.
Ne? Ich habe noch einen positiven,
dann mach doch mal deinen positiven.
Okay, aber das ist ein bisschen, also das ist eine zweite Staffel und die erste Staffel hat mir schon richtig gut gefallen, das ist Kranitz 2, was gerade gelaufen ist.
Hast du wieder angeguckt?
Habe ich mir wieder angeguckt. Ist von Jan-Georg Schütte wieder so ein bisschen Impro-Theater. Er als Paartherapeut und diesmal 4 Folgen. Und ich will da gar nichts drüber sagen. Ich will euch nichts über den Inhalt erzählen. Ich will euch nichts über die DarstellerInnen erzählen, sowas, sondern einfach Jan-Georg Schütte therapiert als Paartherapeut skurrile Paare oder auch nicht Paare, also entpaarte Paare oder angehende Paare oder Singles, die gerne Paar wären oder sowas.
Also eigentlich wie Love Addicts, nur mit älteren Protagonisten und
genau.
Der ARD-Mediathek.
Genau, und mit Niveau.
Und mit anderen Klasse.
Und das eben mit SchauspielerInnen, die mit so kleinsten Anleitungen ohne Skript und ohne richtige Backstory in einfach ins kalte Wasser dieser Kammerspielsituation geschmissen werden. Und großartiges, nicht ausschließlich, aber vorwiegend großartiges Fernsehen dabei kreieren.
Ja, ich bin auch nochmal mit meinem abschließenden positiven Screenshot bei der ARD. Allerdings müsst ihr darauf noch ein bisschen warten, weil wir immer noch Fußball-WM haben. Gibt es ja momentan so gut wie keine Tatort-Premieren. Und es gibt aber noch dieses Jahr 2, glaube ich. Und die nächste, die kommt, ist das Berliner Solostück von Marc Waschke, weil seine Partnerin, gespielt von Meret Becker, Nina Rubin. Ihre Figur ist ja im letzten Tatort gestorben, weil
Meret Becker
ausgestiegen ist.
Ganz kurz, preisgekrönt bei der Televisionale.
Das Mädchen, das allein nach Haus geht.
Genau.
Ja, ich fand den auch großartig. Ja,
also nicht der Film, aber die beiden haben, also die Kommissarin und die Frau, die sie rettet. Die haben so einen Sonderpreis bekommen, da wurde sehr gefeiert.
Ah, okay, interessant. Ja, und wie das immer so ist, wenn eine Partnerin wegstirbt, ist ja im Dortmunder Tatort demnächst das Gleiche. Da gibt es auch ein Solostück für Jörg Hartmann, den der Jörg Hartmann auch selbst geschrieben hat. Kommt jetzt, glaube ich, auch zum Jahresende noch oder Jahresanfang. Gibt es auch hier ein Solostück mit Marc Waschke. Das heißt, der Tatort heißt Das Opfer, wird am 18.12. ausgestrahlt und ist ein Buch von Erol Jesilkaya, den man schon kennt, der so immer so larger than life, sehr, sehr kluge und komplexe Thriller-Stoffe schreibt. Und das ist eine ganz tolle Geschichte, Das Opfer. Und zwar wird irgendwie so ein erschossener, verdeckter Ermittler im Wald gefunden und der Caro, also gespielt von Marc Waschke, stellt fest, dass das ein Jugendfreund von ihm ist. Und weil er dann aus bestimmten Gründen Zwangsurlaub nehmen muss, versucht er sich auf dessen Spuren zu begeben, zieht in dessen Wohnung ein, in der er als verdeckter Ermittler tätig war vor seinem Tod und übernimmt so ein bisschen dessen Leben. Das ist so eine typische Erol Jesilkaya-Geschichte, aus der sich eine ganz, ganz interessante, verschachtelte Geschichte ergibt, die auch viel mit sexueller Verwirrung und Vorgeschichten und es ist ein Genrestück und gleichzeitig erzählt es viel über die Vergangenheit von diesem Ermittler, von dem man eigentlich immer so ein bisschen kannt als Arschloch, der so ein bisschen sehr ruppig seinen Mitmenschen gegenüber ist, wenn es nicht gerade diese maximal undefinierte Beziehung zu Nina Rubin war. Und ich denke mal, wenn man sich ein bisschen für den Berliner Tatort interessiert, also für manche Leute ist der ja immer so ein bisschen zu sehr over the top. Ich mochte den immer sehr, sehr gerne, bis auf diese ersten 4 Folgen, die damals eine horizontale Erzählung waren, die nicht so gelungen ist. Aber die letzten paar Jahre war der eigentlich immer sehr stark. Kann ich euch den sehr ans Herz legen. Und Marc Waschke macht es super und fällt hier auch mal so aus der Rolle, dass es wirklich ja mal eine andere Art von Tatort und von Robert Caro ist. Also das ist ein Tatort, der mir sehr gut gefallen hat. Zu dem ich auch mit dem Marc Waschke ein Interview geführt habe, was ich auch jetzt noch nicht veröffentlichen kann, aber so um die Veröffentlichung von dem Film, also 18.12. rum, werde ich das auch in dem Rentnermedium Facebook verlinken für euch.
Entschuldigung, ich wollte uns nicht zu nahe treten.
Ja, hast du noch was zu sagen für
Anything
heute?
Anything else? No.
Dann würde ich vielleicht euch noch kurz erzählen, wie es weitergeht. Wir werden in 14 Tagen nochmal eine reguläre Folge mit neuen Serien oder Programmen ausstrahlen und dann wird zwischen den Jahren irgendwann wird unsere große Jahresrückblick Best-of-Folge kommen, die wir letztes Jahr schon hatten und darauf freuen wir uns
unbedingt
auf die nächsten beiden Male. Dann, Final Words.
Schöne Vorweihnachtszeit, fröhliches Überleben dieser fürchterlichen WM
Die haben wir heute gar nicht drauf, sind wir gar nicht drauf eingegangen. Gestern Abend ist die deutsche Mannschaft ausgeschieden. Mein Sohn interessiert es schon nicht mehr. Ich glaube, die deutsche Nationalmannschaft hat schon eine Generation an jungen Fans auf jeden Fall, wenn es nicht sogar zwei sind, verloren.
Naja, ich glaube, dass hier rausgeflogen ist, ein Statement gegen die korrupte Vergabe der WM. Das fand ich für ein gutes Statement.
Das ist sehr komplex. Das ist eine sehr komplexe Strategie.
Ja. Vergessen wir das einfach. Lassen wir,
genau,
wir über was Schöneres.
Und gehabt euch wohl und wir hören uns in 14 Tagen. Macht's gut. Bis dann. Bleibt gesund.
Tschüss.
Auch eine noch. Der Fernsehpodcast.